Hallo auch von mir. Ich bin Diplompsychologin. Ich bin echt gerade, wenn ich mich umgucke, ich bin ein Dino in diesem Bereich der Arbeit zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ich arbeite seit 30 Jahren jetzt dazu. Ich habe sozusagen die deutsche Steinzeit zu dem Thema in den 80er Jahren mitgekriegt bis heute. Das ist ganz spannend und manchmal im Rückblick auch ganz schön, dass man sieht, doch, es hat sich tatsächlich auch was verändert. Auch wenn man immer das Gefühl hat, es ist noch viel Luft nach oben, was sich bei diesem Thema verändern kann. Zu mir noch, ich komme aus Göttingen, aus einer Beratungsstelle, Beratungs- und Fachzentrum zu sexualisierter und häuslicher Gewalt. Wir machen eine ganz ähnliche Arbeit, auch wie ihr, zusätzlich noch zum Themenbereich Partnerschaftsgewalt. Wir sind eine sogenannte BIS-Stelle, so heißen die in Niedersachsen, Beratungs- und Interventionsstelle nach dem Gewaltschutzgesetz. Das heißt, wir gehen auf Frauen zu, nach Polizeieinsätzen zu Partnerschaftsgewalt. Wir gehen auch auf die mitbetroffenen Kinder zu, auf Mädchen und Jungen. Wir arbeiten mit Mädchen und Jungen, wir machen viel auch Prävention. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Schulung und auch Schutzkonzeptentwicklung. Ich bin in sehr unterschiedlichen Einrichtungen unterwegs. Das finde ich total interessant, weil ich die letzten Jahre unglaublich viel gelernt habe, wie verschiedene Systeme ticken. Ich bin viel in der Jugendhilfe. Ich bin im Moment in einem Modellprojekt, wo wir mit Einrichtungen der Behindertenhilfe ganz viel arbeiten. Ich mache Seminare für die katholische Kirche und neulich durfte ich bei der Bischofskonferenz und der Bischofsoberen Konferenz den ganzen Tag kritisch zugucken und saß am Schluss auf dem Podium und durfte kluge Dinge sagen, was die alles noch besser machen können. Das ist eine super Rolle, zugucken und alles besser wissen. Ich habe ich ja gerade schon gesagt, in den 80er Jahren, ich habe Psychologie studiert und wir haben in der Zeit in Göttingen die Beratungsstelle aufgebaut. Wir hatten gerade letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und habe damals ganz ambitioniert mit einer damaligen Kommilitonin, heute Kollegin von mir, angefangen, mit dem Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen zu beschäftigen. Wir sind damals wirklich sehr belächelt worden im Studium. Hieß, naja, ist jetzt so ein Modethema, geht auch wieder vorbei. Wir haben dann weltweit die gesamte Literatur zusammengetragen, die man so kriegen konnte, was zum einen damals noch möglich war, weil es noch nicht so viel gab. Andererseits, können sich viele nicht vorstellen, zumindest meine Kinder nicht, es gab damals noch kein Internet. Das heißt, wir haben Literatur aus Amerika beschafft, indem wir Fernleihscheine getippt haben. War sehr spannend. Und wir haben dann eine Veröffentlichung daraus gemacht, um zum einen zu gucken, was ist überhaupt sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen. Es gab in Deutschland, glaube ich, 3 Bücher zu der Zeit. Was sind die Charakteristika, was sind die Dynamiken, wer sind die Betroffenen, wer sind die Täter und die Täterinnen, über die wusste man damals nicht viel und heute auch ja immer noch nicht so wahnsinnig viel. Und wir haben angefangen, uns mit den Ursachen zu beschäftigen, zu gucken, was gab es damals für Erklärungen und haben das weiterentwickelt auf unserem Hintergrund. Wir hatten einen Schwerpunkt in Sozialpsychologie und haben das auf dem Hintergrund von feministischer Forschung und Sozialpsychologie weiterentwickelt. Und ich habe mich total gefreut, als ihr angefragt habt. Allerdings hat es mir auch ein bisschen Mühe gemacht, weil ich habe schon länger irgendwie keinen Vortrag mehr gemacht. Vor einiger Zeit eine Veröffentlichung zu den Ursachen. Ich finde es total erschütternd, es ist kein Thema. Also sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen ist Thema, schon lange. Klar, ist kein Tabu mehr, kein Tatort ohne und keine Woche ohne irgendwelche dramatischen Fälle. Im Moment ist es gerade höchster und katholische Kirche ist ein Dauerbrenner. Also sexualisierte Gewalt ist ein Thema. Das hat sich tatsächlich sehr verändert. Das Thema Ursachen ist kein Thema. Es ist kein Thema in der Wissenschaft, soweit ich es beurteilen kann. Ich bin ja als Praktikerin heute aktiv, habe aber viel Kontakte auch zur Wissenschaft. Es ist kein Thema. Und das finde ich total verrückt. Ich habe gerade neulich ein Buch gelesen, da ging es auch um die 80er Jahre, als das Thema AIDS aufkam und wie schnell es unglaublich viel Forschung gab, um zum einen rauszukriegen, was sind die Ursachen von HIV, dass man sie bekämpfen kann, dass man präventiv handeln kann. Heute weiß also jeder Jugendliche Kondome schützen vor AIDS, weil man weiß, wie die Übertragungswege sind. Es gibt eine gute Medikation inzwischen. AIDS ist nicht mehr zwangsläufig eine tödliche Erkrankung. Bei sexualisierter Gewalt ist das anders. Es gibt keine Ursachenforschung oder kaum oder nicht in wirklich erheblichem Ausmaß, was absurd ist, weil man braucht ja ein Wissen über die Ursachen, um zu wissen, wie macht man richtig Prävention. Ne? Wenn wir davon ausgehen, es ist ein medizinisches Problem, wenn wir sagen, Pharmakonzerne forscht mal ordentlich, wenn wir von anderen Ursachen ausgehen, brauchen wir ganz andere Maßnahmen. Und ich finde es eine spannende und auch eine sehr politische Frage, warum ist das Thema kein Thema? Das wäre eigentlich das Erste, bevor wir Präventionsprogramme machen, bevor wir Interventionen machen, wäre das Erste zu wissen, wo kommt es eigentlich her, was sind die Ursachen, um zu wissen, wie wir damit umgehen können. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist zum einen am Anfang zu gucken, was sind denn so traditionelle Ursachenerklärungen, die wir bis heute finden. Ich möchte dann das Modell von David Finkelhor kurz vorstellen, einer der ersten, der den Blickwinkel ein bisschen erweitert hat und gesagt hat, ne, viele Erklärungen greifen zu kurz. Der hat das Four Preconditions Model of Sexual Abuse, also das Modell der vier Voraussetzungen für sexuellen Missbrauch entwickelt. Das haben meine Kollegin Ulrike Brockhaus und ich dann Ende der 80er Jahre weiterentwickelt. Und es gibt eine große, neue, relativ neue Metastudie, Model of Factors at Play in the Perpetration of Violence, wo auch deutsche Forscherinnen und Forscher beteiligt waren. Das möchte ich kurz vorstellen, weil es vielleicht für die einen oder anderen von Ihnen von Interesse ist, sich das später auch mal weiter anzugucken. Und dann würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, gerne auch zwischendurch schon, was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet das für Sie in Ihrer praktischen Arbeit, für uns als Bürgerinnen und Bürger? Und was bedeutet es, zu fordern aus der Forschung? Und letztlich heißt es auch in der Politik, weil Forschung muss bezahlt werden. Ich möchte Sie herzlich bitten, auch zwischendurch gerne schon mitzudiskutieren. Das macht es euch schwieriger, wenn ihr denn Sachen rausschneiden müsst. Aber ich möchte Sie einladen, zwischendurch Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, zu diskutieren. Wenn Sie sagen, nee, finde ich alles ganz merkwürdig, machen Sie das. Mein Job ist es dann zu gucken, passt das hier rein, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür. Also tun Sie das gerne. Und ich möchte auch grundsätzlich möchte ich, dass Sie rausgehen mit einer Idee, was für Denkansätze gibt es eigentlich und auch mit dieser Idee darüber nachzudenken, warum gibt es da so wenig und was bräuchte es eigentlich. Ich würde gerne starten, indem Sie erstmal selber denken und sich Ihre Nachbarin, Ihren Nachbarn nehmen, zu zweit, wie Sie nebeneinander sitzen, Murmelgruppen nennen wir das in Schulung. Okay, hier ist eine Dreierreihe, die können es vielleicht auch zu dritt machen. Dass Sie sich einfach mal kurz austauschen zu der Frage. Welche Ursachenerklärung kenne ich eigentlich? Was habe ich schon mal gehört, gelesen? Was denke ich selber vielleicht? Was sind Ursachenerklärungen, die man irgendwie so mitkriegt? Warum Menschen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen verüben? Tauschen Sie sich einfach mal kurz aus und dann würde ich gerne mit Ihnen mal zusammentragen, was sind Erklärungen, die Sie kennen? Also es gibt eine Reihe von Bildern, also das, was ich wirklich am klassischsten hält, sind vor allem diese beiden, der Pädophile und der Triebtäter. Wenn man mal guckt, auch in den Medien, der Sprachgebrauch, ne, der Triebtäter ist nach wie vor sehr gebräuchlich und auch die Gleichsetzung von Pädophilen und Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen. Traditionelle Erklärungen gehen erstmal von so einer Annahme aus, sexueller Missbrauch ist selten. Das sind Ausnahmetaten, sind eher ganz seltene Fälle und die Täter sind Fremde. Das ist so das ursprüngliche Bild, wo wir herkommen. Ganz klassisch, genau, der Triebtäter, der ne, so sehr gereizt, kann nicht anders, muss missbrauchen, der Pädophile, der ich habe gerade gedacht, ob ich es da falsch geschrieben habe, boah, der Kinder missbraucht, weil er in seiner Sexualität auf Kinder eingeschränkt ist. Psychische Erkrankungen haben sie als Beispiel nicht genannt, ist aber auch ein sehr häufiger Grund. Ich mache ja ganz, ganz viele Schulungen und fast immer höre ich, wer sowas tut, muss doch krank sein. So. Das ist auch naheliegend, ne? Gerade wenn man sich so bestimmte Fälle anguckt, wenn man gerade in den Medien wieder was liest, zu sagen, das kann doch kein gesunder Mensch tun. Und was uns auch immer wieder begegnet, asozial, Ausländer, also irgendwie so die anderen, Alkoholiker war, ist inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommen, war aber lange auch eine Erklärung zu sagen, ne, der Alkoholismus ist schuld, dass Menschen das tun. Auf jeden Fall, bitte? Genau, die Hemmschwelle sinkt, wobei man denn damit auch nicht erklärt, warum ist denn da vorher was da, was jetzt enthemmt wird? Woher kommt denn diese Bereitschaft zu missbrauchen? Dass Alkohol enthemmt, stimmt, aber das heißt ja, es muss eine Bereitschaft geben. Und gerade bei Männern wird es ganz viel angenommen. Die haben grundsätzlich eine Bereitschaft zu vergewaltigen. Wird manchmal angenommen, dann aber auch wieder nicht, sondern es sind nur ganz bestimmte. Wichtig ist, dafür habe ich dieses kleine Alien hier unten mal beispielhaft hingemacht, es sind irgendwie andere. Es sind nicht die, die ich kenne, es sind nicht die in meinem Umfeld, sondern es sind irgendwie andere, es sind Ausnahmen und die sind irgendwie nicht normal. Also Normale tun sowas nicht. Ist auch eine Aussage, die ich ganz häufig höre. Es gibt inzwischen eine ganze Menge Wissen über sexualisierte Gewalt und es ist interessant, dass diese Mythen und vieles davon sind Mythen, weiterhin dominieren. So wissen wir zum Beispiel inzwischen, Es sind nicht vor allen Dingen die Fremden. Die ganzen Berichte, die wir jetzt in den Medien lesen, sei es in der katholischen Kirche, sei es in der Odenwaldschule, was vor, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, sei es jetzt dieser aktuelle Fall in Höxter, all das waren keine Fremden. Trotzdem, also das weiß man inzwischen, und trotzdem, wenn ich manchmal Präventionsprogramme ansehe, sehe ich, dass ganz viele Präventionsprogramme immer noch auf die Fremdtäter zielen. Nicht die, die sich an unseren Qualitätsstandards orientieren, aber ich weiß zum Beispiel, eigentlich müsste das hier, dieses Defending-Team ist doch hier bestimmt bekannt, die kommen doch aus Hamburg, ist das bekannt hier? So, ich weiß, dass die in Göttingen ganz viel in Schulen, ich sage jetzt mal, wildern mit ihrem Programm. Ich habe es selber nie mitgemacht, aber alles, was ich davon weiß, entspricht überhaupt nicht unseren Standards und geht ganz viel auch um die Fremdtäter. Ist auch klar, das bedient Elternängste, damit kann ich was verkaufen. So in Schulen, in Kindergärten. Also wieder besseren Wissens, klar gibt es die Fremden, sind aber eher die Ausnahmen, das wissen wir. Wir zielen viele Programme darauf hin. Auch die Tatsache, dass man inzwischen weiß, Missbrauch ist gar nicht so selten, wie man denkt, schlägt nicht wirklich durch in das eigene Bewusstsein. Weil man weiß zwar, das ist häufiger, als man dachte, man liest es ja ständig in der Zeitung, aber mit dem eigenen Leben hat es nichts zu tun. Es passiert mir noch oft, dass ich zum Beispiel in den, ich sage jetzt mal, wohl situierteren Stadtteilen in Göttingen, dass ich da zum Beispiel Kontakt mit einer Schule habe und die sagt, ach nee, also wir brauchen dazu keine Prävention bei uns da. Das sind alles anständige Familien, da passiert sowas nicht. So, ne? Also oft gibt es eigentlich schon ganz anderes Wissen, aber es drängt nicht so wirklich in den eigenen Verstand vor. Was diese Mythen bis heute schaffen, ist das reale Ausmaß zu negieren. Wir wissen heute, dass ungefähr jedes vierte Mädchen, jeder achte Junge von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Das ist nicht neu. Das wissen wir auch nicht erst seit vorgestern und auch, ne, das ist schon einige Jahrzehnte bekannt. Aber dieses Ausmaß und auch, dass sexualisierte Gewalt die größte Gesundheitsgefährdung für Frauen und Mädchen darstellt, mehr als Brustkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, all diese Sachen, das ist bekannt. Aber das macht man sich in der Regel nicht bewusst. Es gibt eine Traumafolgekostenstudie, die zeigt, wie teuer letztlich auch die Folgen von Gewalt sind. Trotzdem schlägt sich das gesellschaftlich überhaupt nicht nieder. Ich habe vorhin das AIDS-Beispiel gebracht, jetzt bringe ich nochmal ein anderes Beispiel. Ungefähr 9% aller Menschen erkranken irgendwann an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das sind relativ viele. Und es gibt ganz viel Präventionsprogramme, es gibt gute medizinische Versorgung zu diesem Thema, es gibt Ratgeber noch und nöcher. Herz-Kreislauf-Erkrankung ist ein wichtiges Thema. Alle wissen, man soll sich gesund ernähren, man soll sich viel bewegen und so weiter. Ist ja auch wichtig. Sexueller Missbrauch von Mädchen ist keine Krankheit, aber doppelt so häufig wie Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wenn man auch sagen würde, wenn man sich klar machen würde, was für eine große Gefährdung für die psychische und körperliche Gesundheit von Mädchen und auch von Jungen, bei Jungen ist es ungefähr genauso viel wie diese Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dann, wenn man sich das bewusst machen würde, wie viel davon betroffen sind und das wirklich ernst nehmen würde, dann hieße es, wir brauchen Forschung, das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, und wir brauchen groß angelegte Interventions- und Präventionsangebote. Aber nach wie vor dümpelt das so vor sich hin. In Städten wie Hamburg, Berlin und selbst Göttingen gibt es immerhin Angebote. Wenn ich irgendwo in den ländlichen Raum komme, da ist fast gar nichts mehr. Und auch du hast gerade gesagt, ihr seid mit euren Angeboten an vielen Stellen schon ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Das geht inzwischen fast allen unseren Einrichtungen so. Wir haben mehr zu tun, als wir leisten können. Weil einfach auch nicht das Geld da ist, um das Personal zu bezahlen, was es bräuchte, um Prävention und vor allen Dingen auch Intervention zu machen. Also, nach wie vor sorgt diese Mythen, irgendwie weiß man ja, es ist viel, aber irgendwie fühlt es sich doch selten an, dafür, dass wir diesem Problem auch nicht annähernd gerecht werden. Und nach wie vor sorgen die auch dafür, dass viele Taten nicht wahrgenommen werden. Also man kann es sich im eigenen Umfeld einfach nicht vorstellen. Man weiß, dass es häufig passiert, aber doch nicht die netten Männer und schon gar nicht die netten Frauen in meinem Umfeld. Das kann nicht sein. Nach wie vor gibt es Mythen, die die Täter entschuldigen, weil wenn sie nicht pädophil sind, dann können sie nichts dafür. Und auch so ein Triebtäter kann nicht wirklich was dafür. Das ist irgendwie eine arme Socke, der kann nicht anders. Sie entschuldigen damit die Taten und oft beschuldigen sie auch das Opfer. Und ganz oft kriegen wir immer noch auch dieses mit, wenn Missbrauch in der Familie passiert, irgendwie ist doch die Mutter schuld. Also wenn der Vater ein Kind missbraucht, warum auch immer, hat man oft immer noch dieses Bild, naja, die Mutter wird es ja gewusst haben und irgendwie wird die schon beteiligt sein. So, ich arbeite seit 30 Jahren ganz viel mit Müttern. Frauen sind nicht die besseren Menschen, will ich an der Stelle nochmal dazu sagen. Darum geht es mir nicht. Aber viele Mütter haben es tatsächlich nicht gewusst, dass ihre Kinder missbraucht werden. Und wie auch. Ne? Man erwartet nicht, dass ein Mensch, mit dem man zusammenlebt, den man liebt, dass der Kinder missbraucht. Das überschreitet einfach das Maß, was man sich vorstellen kann. Also nach wie vor dominieren Mythen wider besseren Wissens. Also ne, es gibt genug Forschung, es gibt genug Wissen und trotzdem dominieren Mythen die Diskussion. Wir wissen heute, habe ich gerade schon gesagt, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen ist keine Ausnahme, sondern ist Alltag. Wenn ich Schulung mache, mache ich immer deutlich, in jeder Schulklasse sitzen statistisch gesehen 3 Mädchen und mindestens 1 Junge. In jeder Klasse. Und wenn mir eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, oh, zum Glück habe ich noch mit keinem betroffenen Kind zu tun gehabt, dann kann ich nur sagen, doch, aber sie haben es nicht mitgekriegt. So, weil die Kinder erzählen es aus guten Gründen ja erstmal nicht. Wir wissen heute auch, dass der Täter oder die Täterin, über Frauen wissen wir nach wie vor total wenig. Interessant auch, wenn man die Diskussion in der katholischen Kirche gerade verfolgt, da kommen ja immer mehr Strukturen auch zum Vorschein. Die Gewalt, die Frauen im Rahmen der katholischen Kirche zum Beispiel in nonnengeführten Kinderheimen verübt haben, ist auch nach wie vor ein Tabu, weil es passt auch nicht so richtig zu den Frauen. So, also wir wissen noch ganz wenig über Täterinnen. Die Täter sind meistens Männer, das ist wichtig für die Ursachenanalyse, für die Intervention ist es nicht so wichtig, da muss man auf beides eingestellt sein, für die Prävention auch. Sie kommen aus allen Schichten, wir wissen heute auch, dass die meisten Täter in der Regel nicht psychisch krank sind und auch nicht sozial auffällig. Einige ja, die meisten erstmal nicht. Wir wissen, dass die Betroffenen aus allen Altersschichten kommen und wir wissen auch, dass die Taten gut geplant sind. Und auch das wissen wir nicht erst seit vorgestern. Es gab 1992 eine ganz spannende Studie in den USA, wo Missbrauchstäter aufgefordert wurden, schreib mal ein Handbuch, wie man am besten ein Kind missbraucht. Das ist natürlich eine sehr zynische Fragestellung, aber es ist interessant, was dabei rauskommt, weil man sieht das strategisch geplante Vorgehen. So. Und ich vermute mal, ihr kennt das aus der Beratung auch, wenn man viele Beratungen macht, manchmal bringt man auch die ganzen Fälle durcheinander, weil viele sich so ähneln, weil viele Strukturen so ähnlich sind. Die meisten Taten sind Wiederholungstaten. Auch dem tragen wir in keiner Weise gesellschaftlich Rechnung, weil in 30 Jahren habe ich keine 5-mal erlebt, dass ein Täter in Untersuchungshaft gekommen ist. Und wir haben mit extremsten Fällen von sexualisierter Gewalt zu tun. Staatsanwaltschaft nimmt in der Regel keine Flucht und keine Verdunklungsgefahr an. Verdunklungsgefahr hieße zum Beispiel, dass man versucht, die Taten also dafür zu sorgen, dass niemand einem auf die Schliche kommt. In der Regel wird auch keine Wiederholungsgefahr, wenn es dann zu einer Verhandlung kommt, angenommen. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen widersprechen dem. Wir wissen, dass die Taten meistens Wiederholungstaten sind und trotzdem gibt es auch kaum geeignete Maßnahmen. Ich kriege es manchmal von engagierten Richtern mit, die sagen, ja, ich würde ja gerne den dazu verurteilen, dass der irgendeine Therapie macht, aber es gibt nichts. Und tatsächlich, bei uns gibt es auch nichts. Normale Psychotherapie nutzt da nichts, weil dafür braucht man eine Problemeinsicht. Das haben die Täter in der Regel nicht und andere Programme sind in der Regel nicht vorhanden. Also all diese Sachen sind lange bekannt, das ist nichts Neues. Aber wir machen uns das nicht bewusst, dass es so ist. Und die Frage ist, warum? Warum halten sich die Mythen so hartnäckig? Und um eine Idee davon zu kriegen, möchte ich Ihnen nochmal eine gemeine Frage stellen. Und zwar die Frage, und vielleicht tauschen Sie sich nochmal kurz aus, möchten Sie mit einem Menschen befreundet sein, von dem Sie wissen, dass er Kinder sexuell missbraucht hat? Stellen Sie sich mal vor, jemand aus Ihrem engeren oder auch weiteren Freundeskreis wäre überführt des sexuellen Missbrauchs. Können Sie sich vorstellen, mit dem weiter befreundet zu sein oder mit der? Tauschen Sie sich mal ganz kurz aus, bitte dazu. Ich vermute mal, dass es vielen von Ihnen ähnlich geht wie mir, dass man bei der Frage erstmal schluckt und denkt, oh, eigentlich lieber nicht. Ich kenne vielleicht Leute, die steigen auch mal ins Auto, wenn sie 3-4 Bier getrunken haben, was ich blöd finde. Ich kenne vielleicht auch Leute, die hinterziehen Steuern oder machen irgendwelche anderen Sachen, die ich richtig doof finde und die kriminell sind. Trotzdem kann ich sagen, okay, das finde ich scheiße, dass der sowas macht oder dass diese was macht. Aber gut, das sage ich vielleicht auch, aber das tut unserer Freundschaft keinen Abbruch. Bei der Vorstellung, jemand, der Kinder sexuell missbraucht hat, ist das schon irgendwie was anderes. Letztlich finde ich es auch ganz spannend zu überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft mit Missbrauchern umgehen. Letztlich, was propagiert wird, ist eher dieses, oh, am besten irgendwie wegschließen, dass man mit denen nichts mehr zu tun hat, ist keine Lösung. Nicht auf Dauer. letztlich würde ich sagen, ist es wichtig zu sagen, Leute, man muss dafür sorgen, dass du keinen Kontakt mehr mit Kindern und Jugendlichen hast, aber es wäre gut, wenn du auch einen Freundeskreis hast, der dich stabilisiert, dass du es nicht nötig hast, weiter Kinder zu missbrauchen. Ist eine große Herausforderung. Ich habe vor einiger Zeit einen Fall betreut, da ist in der Einrichtung der Behindertenhilfe ein Mitarbeiter übergriffig geworden auf einen Jungen. Und ich habe in der Einrichtung eine Supervision mit einem Kollegen gemacht, der gesagt hat, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Ich bin privat auch mit dem befreundet. Kann ich das weiterbleiben? Will ich das weiterbleiben? Soll ich das weiterbleiben? Eine wirklich ganz, ganz schwierige Frage für den auch. Und allein diese Frage, eine von den Themen, warum sich die Mythen so hartnäckig halten, wir alle haben was davon, dass wir diese Mythen auch irgendwie im Kopf haben, weil damit halten wir nämlich unseren eigenen privaten Raum auch irgendwie clean. Ne? Also ja, es gibt es ganz häufig, aber nicht in meinem Umfeld. Ne? So. Weil das ist ein Thema, was einfach unerträglich ist. Das ist es und das bleibt es irgendwie. Und deshalb brauchen wir verschiedene Mechanismen und so ist auch die Psyche gestrickt, die uns das Thema irgendwie ein Stück vom Leib hält. Und bestimmte Mythen machen es uns leichter. So. Das Dumme ist nur, Mythen sind Mythen und sie stimmen nicht. David Finkelow hat 1984, ist ein Forscher aus den USA, gesagt, die Frage nach den Ursachen sexualisierter Gewalt ist nach wie vor nicht ausreichend geklärt. Es gibt meistens monokausale und individuelle Erklärungen, also monokausal nur eine Ursache. Es ist der Trieb, es ist die Pädophilie, es ist der Alkohol oder es ist eine bestimmte Familiendynamik und es sind fast immer individuelle Ursachenerklärungen. Und er sagt zum einen, es gibt verschiedene Täter-Opfer-Konstellationen, da kann es unterschiedliche Ursachen geben und es wird vermutlich mehrere Ursachen geben. Und was er auch sagt in der Diskussion bis dahin, 80er Jahre, USA waren da schon einen Schritt weiter, in Deutschland hat man es zu der Zeit noch nicht wirklich diskutiert, werden überhaupt keine sozialen und keine kulturellen Faktoren berücksichtigt, sondern es ist ein rein individuelles Problem. So. Was er hat gesagt, was gebraucht wird, ist ein multifaktorielles Modell, also ein Modell, was verschiedene Faktoren betrachtet, die dazu führen können, dass jemand sexuell übergriffig auf ein Kind wird. Und dazu hat er verschiedene Ausgangsfragen gestellt. Die ersten drei Fragen betreffen die Motivation. Also man muss sich fragen, warum findet es jemand befriedigend und stimmig, sexuelle Beziehung zu einem Kind zu haben. Also allein der Trieb erklärt ja nichts. Wenn der Trieb bis hier steht, kann ich auch sagen, okay, ist blöd, aber habe jetzt niemanden zum Ausleben oder ich mache es mir selber schön oder was weiß ich. Aber warum ist es für mich passend zu sagen, ich habe sexuelle Beziehung zu einem Kind? Warum ist das passend? Warum hat jemand sexuelle Erregung in Bezug auf ein Kind? Warum ist diese Person nicht in der Lage, irgendwie ihre Sexualität anders, normenkonformer, also rechtskonformer auszuleben? Das sind Fragen, wo er gesagt hat, die müssen wir mal beantworten. Wie kommt es überhaupt dazu? Und dann als nächste Frage auf der Verhaltensebene, wenn jemand motiviert ist, was das zu tun, warum wird er nicht davon abgehalten von verschiedenen Faktoren? Warum kann es jemand tun? Und das ist eine wichtige Erweiterung des Blickwinkels, nicht nur zu gucken, warum ist jemand motiviert, sondern warum kann er das machen? Und das finde ich auch heute noch die wichtigste gesellschaftliche Frage. Warum können Leute das tun? Dass sie es tun wollen, ist das eine. Aber warum ist Missbrauch nach wie vor noch so ein perfektes und risikoloses Delikt? Warum gibt es so wenig, was Menschen davon abhält, sexuelle Gewalt zu verüben? Auf dieser Ebene, hier ist nochmal, das sind die vier Voraussetzungen, die er formuliert hat. Das eine, was ich eben schon gesagt habe, die Motivation. Woher kommt die Motivation? Das zweite ist, wieso überwindet jemand innere Hemmungen, dagegen ein Kind zu missbrauchen? Wie kann er äußere Hemmungen überwinden? Und wie kann er den Widerstand eines Kindes überwinden? Was Finkelhor dann gemacht hat, ist, dass er Forschung, die es zu dem Zeitpunkt gab, zusammengetragen hat, um zu gucken, welche Faktoren finden sich, die einzelne Aspekte erklären können. Er hat da auch nach individuellen Faktoren geguckt, aber er hat auch nach soziokulturellen. Da das Ganze zu umfangreich ist, um das jetzt alles vorzustellen, möchte ich da jetzt an der Stelle mal vor allen Dingen auf die soziokulturellen Faktoren gucken. Also die nicht nur was mit dem Individuum, sondern mit Gesellschaftsstrukturen zu tun haben. So, und da hat er auf der Ebene der Motivation geguckt, was sagen Studien, was kann dazu beitragen, dass jemand eine Motivation ausbildet, ein Kind sexuell zu missbrauchen. Man muss auch sagen, auch damals war der Blick im Wesentlichen auf männliche Täter. Und da hat er zum einen herausgefunden, die männliche Sozialisation, die nach wie vor darauf geht, mächtig zu sein, dominant zu sein, sexuell initiativ zu sein. Neulich habe ich eine Schulung in einem Internat gemacht, da ging es um Jugendliche. Und dann sagte eine Mitarbeiterin, Mensch, was können wir denn machen? Wir haben ja eine Jugendliche, die ist für alle die Internatsmatratze, weil die macht es ja mit jedem. Das Fand ich einen interessanten Begriff. Aber da gibt es eigentlich auch männliche Internatsmatratzen. Nein, die gibt es nicht. Weil ein Mann, der ganz viel oder ein Junge, der ganz viel Sex hat, der ist irgendwie ein toller Hecht. Ein Mädchen ist nach wie vor eher so die Schlampe. Da sieht man, dass diese Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit nach wie vor so sind. Für Männer ist es wichtig, sexuell aktiv und initiativ zu sein, um sich in ihrer Männlichkeit zu bestätigen. Ich finde es übrigens sehr interessant, das habe ich auch in vielen Schulungen, die Diskussion, wie ändern sich denn Frauen- und Männerbilder, wo viele sagen, ja, ist ja nicht mehr so wie früher, ne? Wir haben Bundeskanzlerinnen und Frauen in mächtigen Positionen. Wenn mir mit sowas kommt, dem verordne ich immer einen Nachmittag Pro7, RTL2 oder irgendwas ähnliches. Wenn ich mir sowas mal antue, dann sehe ich, dass die Geschlechtsrollenbilder im Vergleich zu meiner Kindheit, also ich weiß nicht, wer vielleicht noch Bonanza oder bezaubernde Genie kennt, das habe ich früher so gesehen, wahrlich keine feministische Kost. Aber die Bilder, die da waren, waren harmlos im Vergleich zu den Ego-Shooter-Spielen oder zu den Filmen, die für Mädchen und für Jungen angeboten werden. Oder in meiner Kindheit war Lego geschlechtsneutral. Das waren nämlich kleine, bunte Bastelsteinchen, mit denen man irgendwas bauen konnte. Heute gibt es da die Lego-Mädchen-Ecke und dort die Lego-Jungs-Ecke. Und auch das ist an Bildern orientiert. Frauen interessieren sich natürlich nur für Schönheit, Beziehung und Pferde und Jungs für Sport und Kämpfen und Berufe. Ne, die sind Maler und Tischler und was weiß ich. Also die Bilder sind nicht weniger geworden und auch nicht die Bilder, die von Männern erwarten, dominant und aktiv und auch aggressiv zu sein. So, das Thema Kinderpornografie hat er damals schon und in 84 gab es noch kein Internet, so damals auch schon identifiziert als ein Faktor, der dazu beiträgt, zum Beispiel eine sexuelle Erregung in Bezug auf Kinder auch mit gesellschaftlich zu produzieren. Dazu gehört auch die erotische Darstellung von Kindern in der Werbung. Was er dann noch für Faktoren hatte, männliche Tendenz, emotionale Bedürfnisse eher zu sexualisieren, oder damals repressive Norm über Masturbation, das würde man vielleicht heute nicht mehr so haben, aber repressive Norm über außerehelichen Sex schon noch. Und dass es dann manchmal Täter gab, die gesagt haben, also mit dem Kind Sex zu haben, ist ja kein Fremdgehen, so, weil es ist ja keine erwachsene Frau. Wenn man guckt, welche Hemmnisse müssen überwunden werden, erst davon ausgegangen, dass die meisten Menschen eine innere Hemmung haben, ein Kind sexuell zu missbrauchen. So, davon ist ja erstmal ausgegangen. Was sind Faktoren, die dazu beitragen können, diese inneren Hemmungen zu überwinden? Und zwar zum einen erstmal eine soziale Tolerierung von sexuellem Interesse an Kindern. Kann man einerseits heute sagen, ja, ist ja heute nicht mehr so, also Missbrauch finden ja alle ganz schlimm. Ja, einerseits ja. Andererseits nein, auf einer verbalen Ebene ja, auf einer Handlungsebene nein. Weil wenn wir wirklich Missbrauch schlimm finden würden, dann würden wir ganz anders dagegen vorgehen. Nach wie vor ist sexueller Missbrauch an Kindern eins der risikolosesten Verbrechen überhaupt. Die Wahrscheinlichkeit, dafür verurteilt zu werden, ist so dermaßen gering. Und allein das Risiko, entdeckt zu werden und sanktioniert zu werden, ist so gering, dass das wirklich schon immer noch gegen Null geht. Die schwache strafrechtliche Sanktionierung, daran hat sich nicht wirklich was verändert. Nur ein Bruchteil der Fälle kommen überhaupt nur zum Gericht. Vielleicht da nochmal ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit eine Jugendliche, die kam zu mir, hat mir erzählt, sie ist von ihrem Vater sexuell missbraucht worden seit ein paar Monaten. Sie möchte, dass das endet, hat gesagt, was für eine Jugendliche schon ungewöhnlich ist. Ich möchte gerne in eine Jugendhilfeeinrichtung gehen. Und ich möchte, dass jemand anders das meiner Mutter erzählt und dann würde ich gerne wieder zurückgehen. Da ist einiges komisch gelaufen in diesem Fall. Unter anderem hat das Jugendamt eine Strafanzeige über den Kopf des Mädchens, sie war damals 14, hinweg erstattet, hat mich als Zeugin benannt, was auch blöd ist, ohne mich vorher zu fragen. Aber immerhin, dieses Mädchen hat sich irgendwann entschieden, sie macht eine Aussage. Kluges Mädchen, keine schwere psychische Erkrankung, die hat es frühzeitig geschafft, diesen Missbrauch zu beenden. Konnte eine klare Aussage machen, habe ich gedacht, super, ne, das ist meine Zeugin, das könnte klappen bei Gericht, kein Borderline, keine geistige Behinderung, nichts, was sie als Zeugin untauglich macht. Was war, das Verfahren ist eingestellt worden und der Staatsanwalt hat gesagt, ja, die wusste noch genau, wie oft sie missbraucht worden ist, das ist doch komisch. Und die konnte das auch so detailliert erzählen, das ist doch komisch. Und da habe ich mich gefragt, was braucht ihr eigentlich, um überhaupt ein Verfahren zu führen? Wenn selbst eine Zeugin, die wirklich nicht psychisch krank ist, die intelligent ist und so weiter, wenn selbst euch die nicht reicht, wenn es euch manchmal zu viel und manchmal zu wenig ist. Also das zeigt nach wie vor, sich einem Strafverfahren auszusetzen, ist eine ziemlich mutige Geschichte und man braucht eine gute Begleitung dafür. Die strafrechtliche Sanktionierung ist nach wie vor ein Witz. Was er hier auch gesehen hat, ist die Ideologie patriarchaler Vorrechte von Vätern. Also in der Zeit, in Studien haben wir so Sachen gelesen wie, das ist mein Kind, das habe ich gemacht, mit dem kann ich machen, was ich will. würden heute vielleicht nicht mehr so viele sagen, aber wenn man auf einer rechtlichen Ebene guckt, war das ganz lange so. Zum Beispiel die Kindesmisshandlung, die körperliche Misshandlung von Kindern, ist, glaube ich, erst Anfang der 90er Jahre abgeschafft worden, dass das erlaubt war. Bis dahin war es ein legitimes Erziehungsmittel, dass man Kinder schlägt. Und in dem Bewusstsein von vielen Männern war ganz lange Zeit, meine Frau, meine Kinder gehören sozusagen mir. Das ist ein Denken, was heute rechtlich anders ist, aber in vielen Köpfen noch vorhanden ist. Die soziale Toleranz von Verbrechen im Rausch, ne, das war dieses, was Sie auch sagten, die unter Alkoholeinfluss. Ich verstehe auch nicht so wirklich, wenn man unter Alkoholeinfluss Auto fährt und fährt jemanden tot, warum das nicht schärfer bestraft wird, als wenn man nicht betrunken wäre, weil... Ne, wenn man weiß, dass man, wenn man betrunken ist, Mist macht, sollte man den Autoschlüssel rechtzeitig weggeben. Auch hier, ne, die Kinderpornografie kann dazu beitragen, dass die Hemmungen heruntergesetzt werden. Und er hatte noch die männliche Unfähigkeit, sich mit kindlichen Bedürfnissen zu identifizieren. So, wenn man jetzt guckt, das waren die inneren Hemmfaktoren. Wenn schon die inneren ihn nicht abhalten, welche äußeren Hemmfaktoren könnte es geben? Und da hat er gesagt, fehlende soziale Unterstützung für Mütter. Auch das kann man heute noch sehen. Wie viele Mütter sind in einer schwierigen Lebenssituation und nicht in der Lage, ihre Kinder ausreichend zu schützen. Viele, mit denen wir zu tun haben, haben selber Gewalterfahrung als Kinder oder leben in gewalttätigen Partnerschaften und ihnen fehlt die Unterstützung, um so für ihre Kinder da zu sein, wie sie das bräuchten. Faktoren, die der Gleichstellung von Frauen entgegenwirken. Er hatte damals noch sowas wie Zerfall sozialer Netzwerke und so weiter, also verschiedene Ideologien der heilen Familie. Also nach außen soll niemand wahrnehmen, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Und als letztes hat er, welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein Kind sich nicht zur Wehr setzen kann? Mangelnde Sexualerziehung für Kinder. Kinder haben keine Ahnung. Und wenn ich sehe, ich bin auch da seit 30 Jahren in diesem Bereich unterwegs, ich finde das oft noch Hanebüchen. Also, dass ich das Gefühl habe, in den Kitas zum Beispiel habe ich das Gefühl, das, was da mal an Sexualpädagogik war, geht an ganz vielen Stellen zurück, leider durch dieses Thema sexueller Missbrauch, weil viele das Gefühl haben, oh Gott, ne, wir wollen ja nicht, dass die Kinder hier auf dumme Gedanken kommen und uns die Eltern aufs Dach steigen. Was meine progressive Sexualpädagogik war, ist in vielen Kitas eher wir verhindern lieber dieses ganze Thema Sexualität, dann passiert schon oft nichts. Also, und auch bei Eltern erlebe ich nach wie vor eine große Unwissenheit, wie spreche ich denn mit meinen Kindern über Sexualität, von sexuellem Missbrauch ganz zu schweigen. Also ist es nach wie vor so, dass Kinder mangelndes Wissen haben, übrigens auch über Missbrauch. Wenn wir ein Präventionsprogramm in Grundschulen machen und die Kinder fragen, wisst ihr, was sexueller Missbrauch ist, wissen es einige, aber ganz viele auch nicht. Dass ein Kind in der 4. Klasse nicht weiß, was sexueller Missbrauch ist, das finde ich ist eine Katastrophe. Weil dann hat es auch keine Schublade, wenn es sowas erlebt, das einzusortieren und zu wissen, wo es Hilfe holen kann. Die soziale Machtlosigkeit von Kindern hat sich stückchenweise geändert, aber groß auch noch nicht. Und dass es eine besondere Vertrauenssituation zwischen Täter und Kind gibt, ist ganz häufig so, was der Täter ausnutzt. Das macht es dem Kind schwer, sich zur Wehr zu setzen. Also all die Faktoren, die Finkel in den 80er Jahren identifiziert hat, was es Kindern schwer macht, sich zur Wehr zu setzen, da setzen viele Präventionsprogramme an. Aber auch die sind eher kein Standard in den Schulen. Es gibt immer mal welche, aber sie sind nach wie vor nicht flächendeckend. Wenn man jetzt mal guckt, was hat Finkelrohr verändert mit seinem Ursachenansatz damals? Zum einen, dass er diesen multifaktoriellen Blick, es gibt nicht nur eine Ursache, sondern es gibt verschiedene Faktoren. Es gibt individuelle und soziokulturelle Faktoren, die zusammenkommen. Und die hat er betont. Und das macht deutlich, Missbrauch ist keine Krankheit. Missbrauch ist eine Menschenrechtsverletzung. Und zwar in einem ganz großen Ausmaß. Also weder der Pädophile noch der Triebtäter erklären was. Und auch nicht jeder, der eine Veranlagung zur Pädophilie hat, missbraucht Kinder. So. Und von allen Tätern sind die Pädophilen nur ein ganz kleiner Bruchteil. Also es geht hier nicht um eine Krankheit, sondern es geht um Menschenrechtsverletzungen. Die Begrenzung fand damals, als wir uns damit beschäftigt haben, sein Modell damit, dass er sich auf die Person des Täters, dass es sich auf die Person des Täters ausschließlich fokussiert. Aber sexueller Missbrauch findet in einem sozialen Kontext statt. Meine Kollegin und ich, wir haben dann 1993 diesen Ansatz weiterentwickelt, haben zum einen feministische Analysen mit zur Rate gezogen, die auf gesellschaftliche Hintergründe sich angeguckt haben und wir haben den Blickwinkel erweitert und wir hatten, weil wir aus der Sozialpsychologie kamen, sozialpsychologische Forschung und Theorie integriert. Und das eine, was für uns zentral war, ist zu sagen, wir gucken nicht nur auf den Täter. Es ist ganz interessant, in der Prävention zum Beispiel wird meistens auf die Opfer geguckt. Was kann man tun, um Kinder zu stärken und Kinder beizubringen, Nein zu sagen? Das ist eine gute Idee, aber es ist nur ein kleiner Teil. Weil wenn ich ein fünfjähriges Kind missbrauchen will, dann kann das noch so viel Nein sagen. Ich bin größer, stärker und mächtiger. So. Das Fatale ist, und viele frühe Präventionsprogramme haben auch diesen Fehler gemacht, zu sehr auf dieses Nein-Sagen zu fokussieren. Die Botschaft für Kinder war, wenn sie dann missbraucht worden sind, du hast nur nicht richtig Nein gesagt. Also irgendwie bist du dann doch wieder selber schuld. Wichtig ist zu gucken, sexueller Missbrauch findet in einem Zusammenspiel verschiedener Perspektiven statt. Es gibt einen Täter oder eine Täterin, die übergriffig auf ein Kind wird. Es gibt ein Kind, was sich zur Wehr setzen kann oder nicht. Und es gibt immer ein Umfeld, und das ist das ganz Entscheidende, in dem sich das Ganze abspielt, was zu jedem Zeitpunkt intervenieren könnte, wenn es die Möglichkeit hätte, was zu sehen und wahrzunehmen. Das war für uns entscheidend, zu gucken, wir müssen alle drei Perspektiven angucken, nicht nur die eine. Und Finkelohr hatte vieles da ja schon mit drin. Also die Kinderperspektive hat er mit drin gehabt, wenn er gesagt hat, naja, Kinder können sich nicht zur Wehr setzen, weil sie zu wenig Wissen haben. Das haben wir noch ein bisschen expliziter gemacht. Wir haben folgende Fragen gestellt. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Diese drei Perspektiven sind wichtig für die Prävention, sie sind aber auch wichtig für die Intervention, und das erlebe ich auch ganz oft, dass da viel vergessen wird. In der Intervention, also, ne, bringen wir nochmal ein Beispiel, dieses, was ich hatte in der Behindertenhilfeeinrichtung, ein Mitarbeiter ist übergriffig auf ein Kind geworden. Da gibt es das betroffene Kind und es gibt den Mitarbeiter. Das beide steht sehr im Vordergrund, zu gucken, was soll mit den beiden passieren. Muss man dem kündigen? Was braucht das Kind, dass es dem wieder gut geht und, und. Was oft vergessen wird, ist das Umfeld. Aber es gibt andere Kinder in der Einrichtung, wo man gucken muss, sind die möglicherweise auch betroffen? Es gibt andere Kinder in der Einrichtung, die muss erklärt werden, wenn der Täter entlassen wird. Es gibt andere Kinder in der Einrichtung, die muss vielleicht erklärt werden, warum es diesem einen Kind jetzt gerade so schlecht geht. Es gibt die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung. Auch da muss man gucken, was brauchen die eigentlich. In einem anderen Fall hatte ich mal eine Mitarbeiterin aus einer auch Behindertenhilfeeinrichtung in Beratung, deren Kollege hat eine Jugendliche missbraucht, während sie im Dienst war. Sie hat seit 20 Jahren mit dem zusammengearbeitet, sie war auch privat mit dem befreundet, und der hat ein Mädchen missbraucht, die konnte sich anvertrauen, der Missbrauch konnte beendet werden, aber für die Kollegin war das der Super-GAU. Die hat gesagt, ich bin nicht in der Lage, meinen Beruf zu machen, ich habe das nicht erkannt, ich konnte das Kind nicht schützen, ich habe nicht gesehen, was der getan hat. Die war wirklich desolat und die brauchte eine ganze Zeit, bis sie wieder Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten hatte und auch in die Zusammenarbeit mit anderen. Und auch in dieses Team, nachdem der entlassen worden ist, sollte wieder ein Mann aufgenommen werden. Was brauchte dieses Team, dass sie einen Mann aufnehmen kann, ohne jetzt irgendwie so ein Gefühl zu haben, oh Gott, ne, ist der jetzt auch wieder gefährlich oder nicht? Also auch für die Intervention ist es wichtig, immer zu gucken, an wen muss man alles denken. Ne? Der Missbrauch findet einerseits gegen das Kind statt, aber der Vertrauensmissbrauch geht immer auch auf die Menschen im Umfeld. Also auch dafür ist es ein wichtiger Denkansatz zu sagen, man muss immer in diese drei Richtungen gucken. Für die Prävention ist die spannende Frage, welche Faktoren können wir identifizieren, die es begünstigen oder erschweren, dass ein Täter oder eine Täterin sexuelle Gewalt initiiert, die es begünstigen oder erschwerend sein können dafür, dass ein Opfer sich wehrt, und dies begünstigen oder erschweren können aus der Umfeldperspektive, dass adäquat interveniert wird durch Personen aus dem Umfeld. Innerhalb jeder dieser Perspektive gilt es zu gucken, das ist jetzt die Sozialpsychologie dahinter, zum einen, welche Motivation haben Menschen? Handlungen werden nur dann in Taten umgesetzt, wenn ich auch bestimmte Werte habe, die dafür sprechen, wenn ich Wissen und Überzeugung habe, die dafür sprechen, dieses Verhalten umzusetzen. Dann gucke ich, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, und letztlich macht man immer, egal in welcher Situation, eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Die Motivation aus Perspektive des Täters ist diese spannende Frage, woher kommt das, dass Männer sexuelle Gewalt zu so einem großen Anteil verüben. Da ist das, was wir schon gesagt haben, diese Kopplung von Männlichkeit, Dominanz und Sexualität. Und es wird auch deutlich sagen, alle Täterforschung, es geht viel weniger um Sexualität, es geht um Machtausübung, es geht um Dominanz, es geht um Überlegenheit, da kann ich machen, was ich will. Auch die Erotisierung von Gewalt in Medien, auch Pornografie spielt da eine Rolle. Aus Perspektive des Opfers ist es tatsächlich immer schwer, in vielen Missbrauchssituationen eine klare Motivation auszubilden, weil der meiste Missbrauch findet in Beziehungen statt, die auch sehr viel positive Elemente für das Kind hat. Wenn es der böse Fremde wäre, wäre es viel einfacher für ein Kind, sich zur Wehr zu setzen. Aber wenn es der Vater ist oder ein Betreuer oder die Babysitterin, mit dem das Kind auch viel Positives verbindet, dann hat es viel zu verlieren. Und diese Ambivalenz macht es oft ganz schwierig, da eine klare Motivation auszubilden. Beim Umfeld kann man ganz klar sagen, die Motivation, mich einzumischen und zu handeln, setzt überhaupt erst an dem Punkt ein, wo ich mitkriege, hier gibt es überhaupt ein Problem. Wenn ich Missbrauch nicht sehe, dann sehe ich auch keine Motivation zu handeln. Und da sind nach wie vor die Mythen gegen. Wenn ich das Gefühl habe, das sind irgendwelche komischen, kranken Typen, dann sehe ich das nicht in meinem Umfeld, dass da ein Missbraucher sein könnte. So. Und auch da im Umfeld ist es oft die ambivalente Beziehung zum Täter. Wenn ich mich entscheiden muss, ne, ich habe eine 15-jährige Borderlinerin in einer Einrichtung, die sagt, ihr ist von einem Mitarbeiter missbraucht worden, und ich überlege, glaube ich dem Mitarbeiter, der sagt, nein, ich war es nicht, oder der, glaube ich, dem Mädchen, ist es so viel einfacher zu sagen, naja, die Borderline-Erkrankung erklärt möglicherweise, dass die Geschichten erzählt. Das ist die einfachere Wahrheit, wenn sich zwei Wahrheiten anbieten. Im nächsten Schritt gucke ich, welche Werte, welches Wissen, welche Überzeugung habe ich, die mein Handeln leiten. Da kann man ganz klar sagen, traditionelle Geschlechtsrollenbilder und auch diese Mythen, die sexuelle Gewalt nicht als Gewalt definieren und bagatellisieren, die dafür sorgen, dass den Opfern nicht geglaubt wird oder ihnen die Schuld zugeschrieben wird. In 30 Jahren Beratung habe ich keine Betroffene erlebt, die nicht gesagt hat, ich fühle mich selber schuldig für das, was mir passiert ist. Keine, egal wie alt sie war. Das funktioniert gut. Die Betroffenen haben das Gefühl, ich bin selber schuld und sie schämen sich für das, was ihnen passiert ist. Und die sorgen auch immer noch dafür, diese Bilder, dass Tätern mit Verständnis begegnet wird. Das alles baut moralische Bedenken ab, wenn das ja irgendwie in Ordnung ist, machen ja irgendwie auch alle, ne, mit Missbrauch, oder machen viele so. Das erschwert es dem Kind, sich zur Wehr zu setzen, weil das Kind auch weiß, im Zweifelsfall wird dem Herrn Pastor geglaubt und nicht mir. Der hat viel mehr Möglichkeiten zu handeln, und das steht auch angemessener Hilfe für die Kinder aus Sicht des Umfeldes entgegen. Wenn man jetzt guckt, welche Handlungsmöglichkeiten haben Menschen, also wenn ich motiviert bin und meine Werte sagen, jo, handel mal so, dann gucke ich, welche Möglichkeiten habe ich. Aus Täterperspektive ist es nach wie vor so, viele haben eine Machtposition dem Kind gegenüber. Wenn ich Schulung in der Jugendhilfe oder in der Behindertenhilfe mache, dann mache ich immer eine ganz gemeine Übung mit allen Beteiligten, dass ich sage, überlegt euch mal, wenn ihr hier ein Kind missbrauchen würdet, wie würdet ihr vorgehen? Ich weiß, dass das eine Zumutung ist, sich das überhaupt vorzustellen. Ich habe das in Hunderten von Gruppen gemacht. Der erste Satz, immer wenn die wiederkommen, ist ja total einfach. Ist total einfach. Wer hier ein Kind missbrauchen will, hat ganz leichte Karten. In der Jugendhilfe, in der Behindertenhilfe. Es ist total einfach. Macht man sich meistens nicht klar. Also irgendeine Machtposition dem Kind gegenüber haben viele Menschen. Und wenn sie es beruflich nicht haben, dann können sie sich im Sportverein engagieren. So. Also eine Möglichkeit zu schaffen, Kinder zu missbrauchen, gibt es viele. Erwachsene haben mehr Wissen, mehr Ressourcen. Ich kann Kindern alles Mögliche erzählen und sie damit in eine Missbrauchsbeziehung verwickeln. Und was ganz wichtig ist, was man oft übersieht, ein Täter, der strategisch und klug vorgeht, sorgt immer dafür, dass ihm das Umfeld des Kindes vertraut. Und dann muss ich mich nämlich entscheiden, als Umfeld, glaube ich eher dem Täter oder glaube ich eher dem Kind. Aus Perspektive des Kindes ist nach wie vor, die Kinder haben kein Wissen über sexuellen Missbrauch. Die wissen nicht, was das ist, und sie wissen auch nicht, wen sie ansprechen können, weil die meisten haben keine Person, von denen sie wissen, die können damit umgehen. Und sie schämen sich und sie fühlen sich schuldig, das hält sie davon ab. Also das alleine, was man an dem Punkt machen könnte, wenn, so wie jeder Jugendliche weiß, Kondome schützen vor AIDS, Kinder wüssten, was sexueller Missbrauch ist und was man tun kann, wenn man in so eine Situation kommt, dann wären wir schon einen riesen gesellschaftlichen Schritt weiter. Aus Perspektive des Umfeldes ist auch wieder nur dann, erst wenn ich den Missbrauch überhaupt erkannt habe, dann stellt sich die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten ich habe. Und da hat sich tatsächlich viel getan. Es gibt inzwischen Handlungskonzepte. Das war in den 80er Jahren anders. Da gab es einfach nichts so. Aber nach wie vor erlebe ich ganz viel die Angst, ich will ja niemanden zu Unrecht beschuldigen. Um Gottes Willen, was ist, wie furchtbar ist das, wenn ich einen Verdacht äußere und der stimmt denn nicht. Als Beratungsstelle sagen wir immer, oh super, wenn ein Verdacht sich als ungerechtfertigt rausstellt, was Besseres kann doch gar nicht passieren. Man muss nur gucken, dass man auf dem Weg der Aufklärung nicht so viel Porzellan zerschlägt. So. Ja. Aber wichtig ist es, Menschen müssen geschult sein, das zu erkennen, weil Missbrauch erkennt man nicht einfach so. Und erst dann sehen sie auch die Handlungsmöglichkeiten, die sie haben. Letzter Schritt, Kosten-Nutzen-Abwägung, machen wir immer. Also, ne, Sie kennen vielleicht das Beispiel, man liegt nachts im Bett, muss dringend aufs Klo, aber es ist kalt und man überlegt, okay, schaffe ich es weiter zu schlafen, um mir den kalten Gang zu ersparen, oder stehe ich auf und gehe schnell aufs Klo und kann dann entspannt weiterschlafen? Also man wägt die verschiedenen Kosten Nutzen ab, macht man nicht bewusst, aber in jeder Lebenssituation. Sehr schön finde ich Alberto Gudenzi, der hat geforscht, auch in den 80er Jahren zu sexueller Gewalt, und der hat ein schönes Zitat, habe ich aus seinem Buch mitgebracht. Der springende Punkt ist, dass die sexuelle Gewalt ihnen, den Tätern, attraktiver erscheint, ihnen mehr Nutzen verspricht als der Verzicht darauf. Ganz bittere Wahrheit. Heißt letztlich, Männer, er hat nur mit Männern geforscht, missbrauchen nicht Kinder, weil sie nicht anders können, sondern sie entscheiden sich dafür, weil es bringt ihnen irgendeinen Nutzen. Welcher das ist, muss man sich genau angucken. Und die Kosten, die sie zu befürchten haben, sind gering. Und das sind sie nach wie vor. Auch das Kind macht eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Zu Recht. Das Kind hat Angst vor den Konsequenzen. Wenn ein Kind in der Familie missbraucht wird und der Vater, ich nehme jetzt mal wieder den klassischen schwierigen Fall, sagt, wenn du was erzählst, du kommst ins Heim, das stimmt leider meistens. Also die Konsequenzen stimmen ganz oft und das Kind wägt ab. Und oft die Betroffenen haben oft das Gefühl, ich habe die Familie zerstört, weil ich habe was gesagt. Aber auch selbst wenn es nicht in der Familie ist, das Kind hat Angst vor den Konsequenzen, dass es als Lügnerin beschimpft wird, dass andere, und wenn es nur ist, dass andere Bilder davon im Kopf haben, wie es irgendjemand sexuell befriedigen muss. Das ist schlimm genug, dass es das erlebt hat, aber die Vorstellung, dann hat vielleicht jemand anders noch Kopfkino dazu, was ich machen musste, ist für viele so unerträglich, dass sie lieber nichts erzählen. Vielleicht lesen Sie mal in den nächsten Wochen und Monaten mal aufmerksam Zeitungsartikel darüber, über sexuellen Missbrauch, was oft für intime Details da preisgegeben werden. Wir hatten neulich einen Fall, da ist ein 12-jähriger Junge von einem Busfahrer missbraucht worden, der hat ihn zum Oralsex gezwungen. In diesem Artikel wurde auch noch diskutiert, ob der Junge das vielleicht gewollt hat oder nicht. Das hat der Busfahrer nämlich behauptet. Ist völlig egal. Strafrechtlich ist völlig irrelevant, ob der Junge das vielleicht gewollt haben könnte. Und wenn er den angefleht hätte, wäre völlig irrelevant. Es wäre sexueller Missbrauch gewesen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie lesen sowas über sich, über Ihren Sohn, Ihre Tochter in der Zeitung. Sie wohnen auf einem kleinen Dorf und Sie gehen durch das Dorf und alle denken, oh, der hat den Penis von dem Busfahrer im Mund genommen, ob ihm das nicht vielleicht auch Spaß gemacht hat. Das wollen sie nicht und das wollen die Kinder nicht. Und auch das ist ein Grund, dass sie sagen, wenn ich was erzähle, wie groß ist die Chance, dass sich wirklich was zum Positiven verändert und wie groß ist das Risiko, dass noch irgendwas noch Schrecklicheres passiert. Und oft auch leider nicht zu Unrecht, kommt das Kind zum Schluss, nee, ich erzähle lieber nichts, weil was dann passiert, ist noch schlimmer. Bei der Umfeldperspektive, auch hier, ich mache den Kosten-Nutzen-Abwägung, fast nie ist zu 100% sicher, dass es Missbrauch gab. In der Beratungsstelle erleben wir es ganz oft, dass jemand kommt und sagt, oh, klären Sie doch auf, ob da Missbrauch war. Und wenn wir wissen, was gewesen ist, dann wissen wir auch, was zu tun ist. Leider gibt es fast nie 100%. Meistens sind wir so bei 50, 60, 70, 80% Sicherheit, dass es Missbrauch gegeben hat. Daran anlehnend kann man auch Maßnahmen ergreifen. Aber die Sorge ist, wenn ich keinen Beweis habe, dann kann ich doch nicht jemanden beschuldigen. Und um Gottes Willen, was passiert denn dann? Dann wird vorsichtshalber nichts getan. Da es fast nie Beweise gibt, wird auch fast nie was getan. Die Angst vor negativen Konsequenzen, von einer falschen Beschuldigung ist nach wie vor sehr groß. Also, wenn man dieses ganze Prozedere durchläuft, dann ist es eine ganz kluge Entscheidung, eher auch nichts zu tun, aus allen Perspektiven. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, was braucht es denn zu den verschiedenen Punkten und zu den verschiedenen Perspektiven, um ein Stück weiter zu kommen, um Kinder besser in die Lage zu setzen, sich zur Wehr zu setzen, um das Umfeld besser in die Lage zu setzen, Missbrauch zu erkennen und zu handeln. So, das läuft, ist ein Prozess, der immer wieder im Kreis läuft. Das ist nichts, wo man sagt, man läuft das einmal durch, ne? Meine Kosten-Nutzen-Erwägung führt wieder dazu, wie bin ich motiviert zu handeln oder nicht. So, in der Prävention ist es wichtig, immer aus diesen drei Perspektiven zu denken, sonst greift sie zu kurz. Man kann nicht nur was für Kinder machen, man kann auch nicht nur was für Täter machen. Und in unseren Qualitätsstandards heißt es, Prävention fängt immer bei den Erwachsenen an und das ist letztlich das Umfeld. Die tröstliche Nachricht ist aber auch, wenn ich an den Perspektiven, wenn ich an einer Perspektive was ändere, dann verändere ich das ganze Gewicht. Wenn ich Menschen in die Lage versetze, sensiblere Antennen für sexualisierte Gewalt zu haben und in ihrem Umfeld, ob es im privaten oder im beruflichen Umfeld ist, sensibler für Übergriffe zu sein, dann habe ich es Tätern schon schwerer gemacht und Kindern schon leichter gemacht. Also egal, wo ich ansetze, kann ich was verändern. Ich möchte nur ganz kurz, dass Sie nur vorstellen, es ist ein furchtbar kompliziertes Modell, deshalb gehe ich hier nicht in die Tiefe, aber dass Sie das mal gehört haben. Carol Hagemann-White und andere haben auf europäischer Ebene auch eine Meta-Analyse von Forschung gemacht und ganz viele verschiedene Forschungsergebnisse zusammengetragen zu verschiedenen Formen von Gewalt. Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt, Hate Crimes, Gewalt gegen Menschen, gegen Homosexuelle, sehr spannend. Und sie haben auf verschiedenen Ebenen geguckt. Das ist sozusagen die persönliche Entwicklung einer Person, das ist ihr direktes Umfeld, das sind die Institutionen, wo eine Person sich bewegt und das ist so der gesamtgesellschaftliche Level. Und dann haben sie geguckt, also das ist so ein Beispiel, wenn man das im Internet anklickt, dann fangen diese ganzen Linien an zu laufen. für den Beispiel sexueller Gewalt an Kindern wird geguckt, welche Faktoren spielen auf verschiedenen Ebenen eine Rolle dafür, dass es zu Missbrauch kommen kann. Interessant bei diesem Modell ist, sie stellen erstmal Zusammenhänge her. Ob das Ursachen sind, kann man nicht erstmal im ersten Schritt nicht sagen. Und sie können nur das darstellen, was auch schon erforscht ist. Und auch die ForscherInnen haben gesehen, es gibt ganz große Lücken. Es gibt ganz große Forschungslücken, deshalb können sie das im Modell nicht abbilden, weil es gibt einfach keine Informationen dazu. Trotzdem ist es spannend und spannend ist auch, dass fast kein Mensch das kennt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Auch von ich habe es vorhin meiner Kollegin nochmal gestellt und gesagt, hast du das eigentlich schon mal gesehen? Nö. Auch interessant. Es gibt wenig Ursachenstudien. Und die, die es gibt, und hier sind auch deutsche Forscherinnen beteiligt, sind kaum bekannt. So, mein Fazit. Zum einen, sich klar zu machen, sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen und auch an Frauen basiert nicht auf Krankheit, nicht auf Abweichung oder individuellen Problemen. Die können dazukommen, auch so wie eigene Gewalterfahrungen zum Beispiel. Das kann eine Rolle spielen. Aber wenn das ein Hauptfaktor wäre, müssten viel mehr Mädchen sexuell gewalttätig sein, weil die in viel größerer Weise sexualisierte Gewalt erlebt haben. Sondern es ist eine alltägliche Menschenrechtsverletzung und insofern kein medizinisches Problem, was mit Androkur oder triebdämpfenden Mitteln zu lösen ist, sondern letztlich mit politischen Veränderungen in einem großen Ausmaß. Mir geht es so, dass ich inzwischen keine Betroffenheitsworte mehr hören kann, weder von katholischer Kirche noch von irgendwem. Alle tun sich ja bemüßigt zu sagen, wie schrecklich sexueller Missbrauch ist. Weiß ich übrigens selber, muss man nicht sagen, so wie man auch nicht sagen muss, dass Mord schrecklich ist, wissen wir auch alle. Aber hinter vielen wohlgemeinten Worten verbirgt sich, dass wenig passiert, dass es nach wie vor kaum Geld gibt, um vernünftig zu forschen und Interventionen zu machen. Und daran kann man letztlich messen, ob eine katholische Kirche oder eine Bundesregierung es ernst meint, Dinge zu verändern. So, angemessene Maßnahmen in Forschung und Prävention und Intervention fehlen bislang weitgehend. Es gibt sie, aber sie sind nicht flächendeckend. Ne? Es gibt sie in größeren Städten, im ländlichen Raum fast gar nicht. Und das letztlich ist ein Politikum. Es gibt einfach viel zu wenig Geld für diese Thematik. Und das zeigt, dass es, das hat Gründe. Das ist nicht aus Versehen so. Bei anderen Erkrankungen, die keine gesellschaftliche Dimension haben, wird da ganz anders mit umgegangen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen hören. Können Sie was damit anfangen? Und sich auch nochmal die Frage zu stellen, was heißt es denn? Was heißt es an Forderungen? Aber was ziehe ich aus diesen Überlegungen vielleicht auch für meinen eigenen Alltag oder für meine eigene Arbeit? Vielleicht machen wir es nochmal so, dass Sie sich kurz nochmal austauschen und wir dann zusammentragen. Oh ja, kommt Luft rein. Also, was heißt das? Ich meine, dass es gesellschaftliche Veränderung braucht, denke ich, ist ziemlich offensichtlich. Aber was ist auch dieses, was können Sie für sich daraus ziehen und sagen, was ist das, was sind meine Möglichkeiten an dieser Stelle einzusetzen und was zu verändern? Tauschen Sie sich doch nochmal kurz aus und dann fragen wir das nochmal zusammen. Also ganz wichtige Grundsätze, eine aktive Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung, wie man heute auch sagt, ist ganz wichtig, weil nur da, wo auch über Sexualität geredet wird, kann auch über sexualisierte Gewalt geredet werden, wo man Begriffe hat und wo es überhaupt Thema sein kann. Ne? Bei vielen Eltern oder auch in der Schule erlebe ich ganz oft so dieses, oh, die wissen ja sowieso schon alles, gibt ja Internet, gibt Informationen, aber das ersetzt nicht das Reden drüber. Und was ich auch wichtig finde, was noch in dem drinsteckt, was Sie gesagt haben, diesen Begriff Haltung, vielen Einrichtungen, in denen ich bin, diskutiere ich den Unterschied zwischen meiner eigenen privaten Sexualmoral und einer professionellen Haltung. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Und ich kann für mich sagen, also vorehelicher Sex geht auf gar keinen Fall und überhaupt in meinem Leben nur mit einem und so. Ne? Das kann ich für mich entscheiden, wie ich das will. Aber wenn ich als Lehrerin, als Pädagogin irgendwo arbeite und versuche, diese Haltung anderen aufzustülpen, das geht gar nicht. So wie ich auch nicht in anderen Themenbereichen meine private Meinung da aufoktroyiere. Also sich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was ist auch hier die Haltung, die wir vermitteln wollen, wie ist es auch mit sexueller Vielfalt, wie gehen wir mit Homosexualität und so weiter um. Aber genau, also ganz wichtig, mit Kindern, mit Jugendlichen über Sexualität reden und zwar in verschiedenen Kontexten. Nicht zu sagen, euer sollen die Eltern machen, die Eltern sagen, euer soll die Schule machen, sondern alle in dem Rahmen, wie es für sie passend ist. Das ist auch wichtig, dass man jetzt nicht vor lauter Angst vor sexueller Gewalt sagt, oh, ne, man tabuisiert Sexualität wieder insgesamt, weil das ist ja irgendwas Gefährliches, sondern genau auch diese, ne, wie Sie auch gesagt haben, die schönen Seiten auch rauszustellen, So, und auch dieses, dass es braucht, sich da eine Haltung zu entwickeln. Ich bin zum Beispiel auch der habe die Haltung, man darf auch irgendwie mal blöde Erfahrungen machen. Sollte idealerweise keine Gewalt sein, aber zu einer Entwicklung der eigenen Sexualität gehört es auch zu, mal irgendwas zu machen, wo man hinterher sagt, oh Gott, hätte ich mir auch schenken können. So, das gehört auch dazu, und auch das ist an sich kein Drama. Ich betone das so, weil ich bin ja so viel im Moment im Bereich der Menschen mit Behinderung unterwegs. Da verbietet man vorsichtshalber jegliche Betätigung von Sexualität, damit sie nur ja keine schlechten Erfahrungen machen. Und da denke ich an manchen Stellen, oh schade, ne? Also, und auch schlechte Erfahrungen gehören irgendwie manchmal auch dazu. Und es muss ja nicht immer schlecht sein. Das ist wichtig. Und auch dieses von klein auf Kindern erklären. Ich kann schon einem dreijährigen Kind erklären, was sexueller Missbrauch ist. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur überlegen, wie man es richtig machen kann. Und aus dem beiden, was Sie gesagt haben, wird schon deutlich, jede und jeder von uns kann jederzeit entweder in der beruflichen Funktion bei den eigenen Kindern auch was dazu tun, ne, indem man einfach eine Gesprächskultur, eine Informationskultur darüber fördert. Wichtig ist ja auch, diese Vorbildfunktion zu haben. Nur wenn ich reden kann, kann ich Kindern auch vermitteln, dass sie reden können. Und da finde ich auch, also das ist tatsächlich was, was ich sagen muss, was sich in den 30 Jahren für mich sehr verändert hat, dass inzwischen auch viel mehr Männer in dieser Arbeit sind, was ich unerlässlich finde. Weil gerade die Jungen nach wie vor sind auch noch total abgehängt. Jungen erfahren auch zu einem großen Ausmaß sexualisierte Gewalt. Und es gibt kaum Fachberatungsstellen für Jungen. Es gibt auch wenig Präventionsangebote für Jungen. Auch da, wenn denn in den größeren Städten. Und das ist eine Katastrophe, weil für die Jungen ist noch viel schwerer, auch Hilfe zu bekommen, ne, zu gucken. Und auch zum Beispiel, was ihr auch dieses, wie komme ich ins Gespräch, Thema Pornografie ist ein ganz wichtiges. Die Kinder gucken inzwischen, vor allen Dingen die Jungen, gucken inzwischen schon in der Grundschule Pornografie. Das kann man gut oder doof finden, völlig egal, sie tun es trotzdem. Das heißt, sie brauchen auch Leute, die sich dazu verorten, die ihnen Informationen geben und sagen, hör zu, so Pornos sind ungefähr so real wie Harry Potter, du kannst dir das angucken, aber glaub ja nicht, dass das die Realität ist. So. Und sich vielleicht selber auch dazu verorten. Und das ist auch wichtig, dass Männer in der Pädagogik sich dazu verorten. Und zu sagen, ja, kann man gucken, wenn man dran Spaß hat. Aber Sex ist noch ein bisschen mehr als der Rammelsex, den man in Pornos sieht. Das darf auch mal was mit Gefühl zu tun haben, zum Beispiel. Also das sind wichtige pädagogische Themen, wo es auch, finde ich, wichtig ist, zu gucken, da auch eine, wie Sie gesagt haben, eine geschlechterbewusste Pädagogik zu machen. Und da braucht es auch Frauen und Männer, die das machen. Das finde ich auch wichtig. Also Thema Kinderrechte finde ich ganz wichtig, wenn man mich zum Beispiel Curricula von Schulen machen lassen würde, hat mich leider noch niemand gefragt. Ich wüsste ganz viel, was ich locker rausschmeißen würde und ganz viele andere Sachen, die ich gerne reinnehmen würde. Und zum Beispiel das Thema Kinderrechte, finde ich, sollte einen viel größeren Rahmen haben, weil das ist erstens die Basis unserer Demokratie, dass Kinder schon lernen, ne, wie Demokratie funktioniert und sich für Rechte einzusetzen. Ich sage Kindern ja immer gerne als erstes, boah, du hast das Recht, zur Schule zu gehen. Das finde ich natürlich überhaupt nicht cool. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt und merken, okay, Schule ist doch noch besser als Bergwerk oder was in anderen Ländern so ist. Aber das ist ein wichtiges Thema. Und ich erlebe das auch ganz viel. Kinder wissen das nicht. Wenn wir haben so ein Grundschulprogramm, wo wir in der 4. Klasse sind. Und da erlebe ich zum Beispiel oft, dass Kinder sagen, dass mir erzählen, dass sie geschlagen werden. Das ist dann immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ich will deren Eltern nicht schlecht machen und gleichzeitig ihnen deutlich zu machen, das ist nicht in Ordnung. Und die Kinder sagen dann, naja, dann habe ich es aber auch verdient. So. Ne? Und damit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, niemand hat es verdient, geschlagen zu werden, auch wenn Kinder super nervig sein können. Also Thema Kinderrechte ist was ganz Großes. Und auch da kann man alltäglich, eine ist die große Unterrichtseinheit, aber auch da im Kleinen immer mal wieder mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch drüber zu kommen, finde ich auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein von Prävention. Und es sind auch die Frauen, ne? Und das macht man, sie sind es wirklich, ja. Sie sind es weniger, aber ich denke, vieles wissen wir noch nicht. Und ich erlebe zum Beispiel in den Kitas ganz viel inzwischen dieses, einerseits die Botschaft, oh, Männer kommt in die frühkindliche Erziehung und wenn sie denn da sind, dürfen sie zum Beispiel nicht wickeln, weil sie sind ja irgendwie auch gefährlich. Und wo ich dann denke, das ist so eine schnelle Lösung oder was ich auch ganz viel, in fast jeder Einrichtung, wo ich bin, Männer sollten besser keine Gespräche alleine mit einem Mädchen bei geschlossener Tür führen. Das heißt, sie lassen immer die Türen offen. In einer Einrichtung war ich jetzt, die haben alle Türen auch in den Therapieräumen aufgesägt und Glasscheiben reingemacht. wo ich gedacht habe, und wo bleibt da noch die Vertraulichkeit? Also so dieses einerseits die Herausforderung, ich muss es auch immer für möglich halten, dass auch mein lieber Kollege und noch unvorstellbarer vielleicht auch eine liebe Kollegin Missbraucherin sein könnte und es trotzdem immer wegstellen, weil so kann ich ja nicht arbeiten, ich kann ja nicht durch die Gegend gehen, immer misstrauisch sein. Das finde ich die ganz große Herausforderung und auch wo Institutionen, das ist ja in diesem Schutzkonzept der Arbeiten ein wichtiger Faktor, sich dem zu stellen und zu sagen, wir gucken, was heißt das für uns, dass wir nicht mit Misstrauen durch die Gegend gehen, es aber für möglich halten und welche Strukturen braucht es, dass wir es möglichst schnell entdecken können, wenn es passiert. Das finde ich auch die größte Herausforderung und auch was, was man nicht beibringen kann, sondern letztlich sind das also ja auch Organisationsentwicklungsprozesse. Und das Erstaunliche ist, ich war echt überrascht, als ich gehört habe, dass sich so viele angemeldet haben hier. Normalerweise, das ist wirklich schwierig, mit diesen Themen Leute zu interessieren. Und was ich, der größte Teil meiner Arbeit besteht daraus, dass Leute gezwungen werden, mir zuzuhören. Ich finde es inzwischen gut. Ne? Also zum Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wer in der Jugendhilfe arbeitet zum Beispiel, wer in der Behindertenhilfe arbeitet, muss sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, Missbrauch ist so ein schwieriges Thema, Leute sollen nur freiwillig an Seminaren teilnehmen. Das sehe ich inzwischen überhaupt nicht mehr so. Wer Verantwortung für Kinder und Jugendliche trägt, muss sich damit beschäftigen und muss auch, das hatten Sie vorhin auch gesagt, muss auch bereit sein, sich an manchen Stellen also selber zu reflektieren und zu gucken, wie geht es mir mit dieser Thematik. Und das ist echt schwierig. Ne? So. Und das ist so, in der Jugendhilfe ist es inzwischen verpflichtend, sich damit zu befassen. In vielen anderen Bereichen noch nicht. Schulen tun sich sehr schwer. Die haben auch relativ wenig Freiheitsgrade, das muss man auch sehen. Ne? Also wo kann man sich selber fortbilden? Aber das ist die große Herausforderung, sich mit diesem Thema zu konfrontieren und es auszuhalten. Weil das ist ja das, ne, das ist ja ein Thema, das ist unerträglich. Wenn ich diese Täterübung mache, alleine mir vorzustellen, jemand bei uns könnte ein Kind missbrauchen, das ist schrecklich. Ne? Und gleichzeitig, wir könnten das auch gut, ihr auch. Nicht mehr, wir sind ja die Guten, ne? Uns würde es ja auch sowieso niemand. Ne? Also niemand zutrauen. Ne? Wir wären die perfekten Täterinnen. Also perfekter geht's nicht. Und wir wissen, wie es geht. Also insofern ist das tatsächlich ein Thema, was mit allen was zu tun hat. Wenn ich Schulung mache, in den Einrichtungen sind auch immer alle, die da sind und irgendwas mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die katholische Kirche hat ja immerhin alle Haupt- und Ehrenamtlichen verdonnert, Schulung zu machen. Und dann habe ich da manchmal Pfarrsekretärin sitzen. Und die sagen, ja, was soll ich denn mit diesem Thema? Und letztlich merken alle, oh ja, ich habe ja auch Kinder in meinem Umfeld. Oder ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die selber mal ein Kind gewesen sind und vielleicht Dinge erfahren haben, die sie bis heute prägen und wovon ich gar nichts weiß. Also letztlich ist es tatsächlich ein Thema, mit dem alle irgendwie zu tun haben. Und ein Thema, was, ein bisschen abgelutschter Begriff, aber ja auch immer was mit Zivilcourage zu tun hat. An welcher Stelle stehe ich da und vertrete vielleicht auch meine unpopuläre Meinung? So, ne? Und das kann man überall im Alltag tun. Und ich finde es super, wenn mehr verpflichtend sich mit diesem Thema auseinandersetzen, zu welchen Schlüssen sie auch immer kommen, aber sich zumindest einfach mal damit konfrontieren. Es ist nicht damit getan zu sagen, okay, der Trieb, wir geben irgendwelche triebdämpfenden Mittel oder auch toll, es gibt ja in Berlin jetzt dieses Charité-Projekt, da können sich ja alle hinwenden, die vielleicht doch nicht mehr missbrauchen wollen. Das ist keine Lösung. Ne? Also das ist vielleicht ein kleiner Baustein, der für bestimmte Gruppen irgendwo hilfreich sein kann. Aber letztlich alle, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche in irgendeiner Weise tragen, finde ich, müssen sich damit beschäftigen. Ob als Eltern, ob als Lehrerin, als Erzieherin oder wie auch immer. Sonst noch Fragen, Rückmeldungen, Anmerkungen? Genau. Also es ist so, wahrscheinlich der Hintergrund ist die Istanbul-Konvention, der Deutschland ja auch beigetreten ist, die alle nicht einvernehmlichen sexuellen Kontakte unter Strafe stellen soll, die Länder verpflichtet, Prävention zu machen und Interventionsangebote vorzubehalten. Wenn wir diese Istanbul-Konvention umgesetzt haben, dann stehen wir gut da, aber das wird ein langer Prozess sein. Und Deutschland, muss man leider sagen, ist nicht unbedingt das Land, was immer vorneweg ist bei diesen Sachen. Also auch in der Strafrechtsreform, das haben ja bestimmt viele mitgekriegt, seit 2016 ist ja zum Beispiel sexuelle Belästigung in Deutschland Straftatbestand. Vorher nicht. Und vorher war auch ganz viel, was alle als sexualisierte Gewalt verstanden haben, oder fast alle, auch nicht Straftatbestand. Und ohne diese Geschichten damals in Köln, Silvester, wäre es auch gar nicht dazu gekommen, weil dadurch ist ein großer Aufschrei durchs Land gegangen, dass diese Strafrechtsreformen umgesetzt werden mussten. Das sind sehr zähe.
Der natürlich einen rassistischen Hintergrund hatte.
Ganz klar. Wenn das keine ausländischen, keine Migranten gewesen wären, dann hätte es auch nicht den Aufschrei gegeben. Insofern ist das wirklich doppelt und dreifach bitter, dass es das brauchte. um den Staat dazu zu zwingen, Gesetzesänderungen zu machen. Ganz bitter. Ne? Aber das sind wirklich lange Prozesse und mit diesen Traumazentren, bis die irgendwann kommen, das wird noch dauern. Das muss Deutschland umsetzen und es gibt auch so ein Monitoring dieser Prozesse, aber das dauert alles. Die sollten aber nicht umgesetzt werden. Die gab es ja, es gab gute Vorschläge, die sollten nur nicht umgesetzt werden. Der Deutsche Juristinnenbund zum Beispiel hatte viele gute Sachen, aber dafür gab es keine politischen Mehrheiten. Und das hat sich verändert dadurch. Bitter, aber wahr. Das ist, sonst wäre das so nicht gekommen. Gut, Sie packen Ihre Sachen.
Genau.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verweise noch mal auf die nächste Veranstaltung, das ist nämlich alles auch super spannend. Also die übernächste Kollegin kenne ich, die macht das mit Sicherheit super. Und die nächste, da habt ihr auch eine spannende Veranstaltung. Also mache ich jetzt hier noch mal den Werbeblock mit.